sind wir ja so ein bisschen eine Zeit lang jetzt einfach die Projektionsfläche für alles Schlechte in der Welt geworden. Und ja, genau, Klimaschutz kostet etwas. Die Frage ist, wen? Wie erreicht man junge Leute, die Fluchterfahrungen haben und vielleicht ansprechbar für Hassprediger sind, besser als das bisher gelingt, weil man ihnen eine Chance gibt, in dieser Gesellschaft vernünftig anzukommen?
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man sich auch
dafür machen. Ich will die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit
das
haben.
Das muss ich jetzt dringend.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Hallo Leute, herzlich willkommen zur absolute Mehrheit und erstmal ein frohes neues Jahr 2025. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Januar und auch der Februar wird aber gar nicht so besinnlich, denn ihr wisst es, wir sind schon mitten im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2025. Wir sprechen heute mit dem Parteivorsitzenden der Grünen, Felix Banaschak. Der ist vor circa 2 Monaten vom ganz normalen Abgeordneten auf einmal zum Parteivorsitzenden gewählt worden. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen über 2024 nachdenken, da sind die Grünen nicht so wirklich als Gewinner hervorgegangen. Es gab erst die Europawahl, wo sie nicht gut abgeschnitten haben und dann 3 Landtagswahlen im Osten, wo es bei den Zahlen auch nicht gut aussah. Als Folge darauf sind dann Omid Nuripur und Ricarda Lang als Parteivorsitzende zurückgetreten. Und jetzt soll eben Felix Banaschak gemeinsam mit seiner Co-Parteivorsitzenden Franziska Brandner die Grünen in den Bundestagswahlkampf führen. Und was Felix Banaschak machen würde, wenn er mit der Grünen Partei die absolute Mehrheit in Deutschland hätte, das hören wir jetzt. Hallo Felix Banaschak, herzlich willkommen in der absoluten Mehrheit.
Endlich
ist sie da, die absolute Mehrheit mit den Grünen. Wie fühlt sich das denn an?
Jetzt könnte ich ganz staatstragend antworten und sagen, das ist auch eine große Verantwortung. Aber als Grüner ist man ja, also die absolute Mehrheit ist für uns ja nicht so greifbar normalerweise, deswegen ist natürlich auch ein schönes Gefühl.
Ja, normalerweise sagen jetzt Politiker und Politikerinnen hier immer noch, wie Sie es gerade schon angedeutet haben, es ist natürlich in der Demokratie auch total wichtig, Koalitionen zu schließen und dass wir alle irgendwie Kompromisse finden und so. Davon ist dieser Podcast aber größtenteils frei. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir in this day and age so ganz um die tagesaktuelle Politik herumkommen, aber wir werden mal sehen. Sie sind ja noch gar nicht so lange Parteivorsitzender und Sie sind jetzt mitten in diesem turbulenten Wahlkampf angekommen. Wir sprechen jetzt hier Anfang Januar. Was würde denn der Felix Banaschak von vor 10 Jahren zu dieser Situation jetzt sagen? Da waren Sie so ungefähr, ich glaube 2013 bis 2014, irgendwie Sprecher der Grünen Jugend.
Ja, und ich war 25 ungefähr und ich glaube, ich würde laut lachen, weil, also das soll jetzt nicht eine falsche Bescheidenheit transportieren, aber ich bin jetzt nicht geboren worden und dachte, Mensch, aus mir wird mal was ganz Großes oder so etwas. Das ist, ich höre das immer wieder von weniger Kolleginnen, mehr von Kollegen aus dem Bundestag, dass die schon sehr früh wussten, Bundeskanzler mindestens, wenn nicht noch getoppt von was anderem. Und wenn man die Ruhrgebietsgeschichte hat, die ich habe, wenn man, also ein Banaschak wird nicht mit einem solchen Gedanken geboren und großgezogen. Und dass ich mal in der Partei, in die ich irgendwann eingetreten bin, eine solche Aufgabe haben würde, das war für mich nicht absehbar. Und wenn man mir das vor 10 Jahren erzählt hätte, hätte ich ja laut gelacht und mich dann gefragt, wie kommt man denn auf die Idee?
Ja, wir sind mal gespannt, wo Sie in 10 Jahren sitzen. Für viele ist Ihr Name ja noch relativ neu. Sie sind noch nicht so lange ein richtiger Spitzenpolitiker. Sie waren vorher quasi, ich sage jetzt mal was ganz Blödes, einfacher Abgeordneter.
Ja.
So ist es.
Ein Mittelbänkler,
genau. Was charakterisiert denn so ein Mittelbänkler?
Naja, das ist so eine Wortschöpfung. Ich weiß gar nicht, ob die jemand anders auch benutzt. Mhm. Aber ich habe mich immer wieder gefragt, also in den 3 Jahren, die ich jetzt in der Bundestagsfraktion war, ich habe mich da nicht um eine Spitzenposition beworben, nicht für den Vorstand kandidiert oder ähnliches, weil ich nach den 4,5 Jahren, die ich Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen war, auch ganz froh war, wirklich mal also das zu sein, was man normalerweise mit einem solchen Mandat auch verbindet, also Fachpolitiker in 2 Ausschüssen zu sitzen, im Wirtschaftsausschuss, im Haushaltsausschuss Dinge zu machen, die mich thematisch gereizt haben, tief mich einzuarbeiten, meine Arbeit im Wahlkreis und für den Wahlkreis in Duisburg zu machen, Themen zu besetzen, die im Ruhrgebiet relevant sind und so weiter. Und gleichzeitig, wenn man halt aus einer Rolle als Landesvorsitzender in den Bundestag kommt, dann ist man natürlich nicht in dem Sinne ein Hinterbänkler in dieser Zuschreibung von vollkommen irrelevant, niemand fragt nach der Meinung. Ich meine, irrelevant ist sowieso niemand in so einer Fraktion, aber trotzdem gibt es natürlich unterschiedliche Rollen, die man einnimmt in der Frage, übernimmt man auch Verantwortung jetzt über das eigene Themenfeld mal hinaus und all solche Dinge. Und so ist für mich irgendwann mal dieser Begriff des Mittelbänklers entstanden.
Ja, super. Da können sich jetzt unsere Hörer und Hörerinnen gleich noch ein neues Politikvokabular in ihr Vokabelheft schreiben, das Wort Mittelbänkler. Sie sind jetzt gefolgt auf Ricarda Lang und Omid Nuripur als Parteivorsitzender. Die sind ja gegangen, nachdem das Jahr 2024 nicht so wahnsinnig erfolgreich war für die Grünen bei den Wahlen. Also wir denken jetzt, die Älteren erinnern sich an die Europawahl letzten Sommer. Es kommt einem so lange hervor. Oder die Landtagswahlen. Ne? Was können Sie denn besser als die beiden?
Ach, das ist überhaupt nicht, also, keine Ahnung, wird vielleicht irgendwas geben, gibt auch Sachen, die ich sicherlich schlechter kann, aber das ist vielleicht gar nicht der Punkt. Und ich finde, Sie haben es ja gerade so lustig gesagt, also die Analyse, die die beiden hatten im September, nachdem ja nicht nur die Europawahl schlecht für uns ausgegangen ist, sondern wir ja bei 3 Landtagswahlen im Osten zweimal gar nicht reingekommen sind, einmal ganz knapp, haben die beiden gesagt, irgendwie können wir machen, was wir wollen. Man hört uns gerade eh nicht mehr zu. Das Bild über die Grünen steht schon fest. Und egal, wo wir hinkommen, wir dringen gar nicht mehr durch. Und wir haben auch gar nicht mehr wir sehen für uns gar nicht mehr die Chance der Partei, egal, was wir uns strategisch ausdenken, was wir für Pläne schmieden, wir sehen gar nicht mehr die Chance, die umzusetzen, weil wir da nicht mehr rauskommen. Und deswegen war das ja damals auch so, dass so viele gesagt haben, das ist mal ein Rücktritt, der anders ist, als man ihn aus der Politik kennt, weil die jetzt nicht so lange gewartet haben, bis irgendwie keiner mehr Bock auf sie hatte und gesagt haben, irgendwie kriegen wir das noch gemeinsam. Wir haben diese Verantwortung für die Partei in einer Regierungszeit übernommen und ich bin extrem dankbar für die Arbeit, die sie in den 3 Jahren geleistet haben. Und was sie mit ihrer Entscheidung ja gezeigt haben, ist, dass es in der Politik eine normale Situation ist, dass Lebensläufe oder Karrieren oder wie man es nennen möchte, jetzt nicht sozusagen zwingend linear nur nach oben verlaufen müssen und danach ist Ende Gelände, sondern es kann auch mal sein, dass man einen Schritt zurücktritt und ich meine, die beiden zeigen, sie sind ja nicht von der politischen Bildfläche verschwunden und ich freue mich trotzdem, dass es uns gelungen ist, jetzt in der neuen Konstellation und auch unabhängig von der neuen Konstellation, viel hat ja auch mit dem Ende der Ampel zu tun, eine neue Dynamik wieder entfacht zu haben. Also den Grünen wird wieder zugehört. Es gibt ein Interesse, eine Neugierde. Was ist eigentlich das, was wir jetzt gerade im Angebot haben? Die Umfragen gehen hoch. Wir haben einen enormen Mitgliederzuwachs. Die Negativzuschreibungen gehen zurück. Die Positivzuschreibungen nehmen wieder zu. Und das ist erstmal eine tolle Dynamik. Und wenn sozusagen ich einen Anteil dazu leisten kann, dass diese Entwicklung weitergeht, dann freue ich mich, weil ein Parteivorsitz ist ja also, Gott, das klingt pathetischer, als ich es meine, aber es ist schon auch eine dienende Aufgabe. Mhm. Also man stellt sich in den Dienst der Partei, in den Dienst der Mitglieder, die ja zu großen Teilen ehrenamtlich das machen und keinen Cent dafür bekommen, dass sie sich am Wochenende in den Nieselregen stellen.
Ja. Ich glaube, Sie sind total richtig mit dieser Analyse, dass dieser Rücktritt der beiden natürlich viel beachtet war, weil der ungewöhnlich ist, ne, im politischen Berlin. Da wird ja eher erstmal eine Grenze noch überschritten, bevor dann ein Rücktritt erfolgt. Sie haben sich jetzt aber auch sehr schlau um die Frage rumgewunden. Wenn ich jetzt Sie fragen würde, wie in so einem blöden Bewerbungsgespräch, wo man sagt, was sind denn Ihre Stärken?
Ja, das ist ja mal das Blöde, tatsächlich da selbst drüber zu reden. Also vielleicht fällt es anderen leichter, weil sie sich auch selbst extrem geil finden. Aber also ich kann ja nur sagen, wer ich bin und was mich antreibt oder was mir wichtig ist. Und ich nehme jetzt wahr, ich bin ja auch mit einem ganz guten Ergebnis von meiner Partei dann gewählt worden, dass es zumindest auf irgendeine Form von Resonanz stößt. Ich bin Kind des Ruhrgebiets. Im Ruhrgebiet redet man offen miteinander und direkt. Gibt so diesen Ausspruch, so da kriegst du die Meinung direkt im Gesicht. Und vielleicht ist das auch etwas, was in dieser Zeit ja notwendig ist, dass man den Leuten einfach keinen Scheiß erzählt. Ja. Und das habe ich mir vorgenommen, auch in dieses Amt mitzunehmen. Müssen andere beurteilen, ob mir das gelingt. Ich versuche das mit ein bisschen Selbstironie und Humor zu machen und mich nicht ernster zu nehmen als die Sache. Das, was Sie angesprochen haben, es waren ja nicht nur die Wahlergebnisse jetzt in diesem Jahr, sondern seit Anfang 2023 haben wir bei allen Landtagswahlen verloren gegenüber den Wahlen davor. Und nachdem wir eine Zeit hatten, so um die letzte Europawahl herum, ein bisschen auch noch bei der letzten Bundestagswahl, wo wir der heiße Scheiß waren und alle irgendwie die Grünen toll fanden und da mitmachen wollten. Und man hatte im Europawahlkampf das Gefühl, da kommt jetzt jemand am Stand an und fragt, ach, Sie sind von den Grünen, da wir Ihnen vielleicht noch ein Stück Kuchen mitbringen, sind wir ja so ein bisschen eine Zeit lang jetzt einfach also die Projektionsfläche für alles Schlechte in der Welt geworden. Und das macht auch was mit so einer Partei. Mhm. Und das ist das, was ich jetzt im November auf dem Parteitag so gespürt habe. Und deswegen wollte ich auch vor allem unseren Mitgliedern wieder ein neues Selbstvertrauen mit auf den Weg geben. So, ja, natürlich sind wir selbstkritisch. Wir nehmen ernst, welches Vertrauen verloren gegangen ist, was auch unser Anteil daran ist. Aber es ist schon gut, dass wir bei den Grünen sind. Also wir müssen uns überhaupt nicht schämen, grüne Politik zu machen. Es ist gut, dass wir an der Stelle sind und dass wir das tun und dass Leute das teilweise seit 45 Jahren tun und andere jetzt neu dazugekommen sind. Und das auszustrahlen, dass man auch Bock darauf hat, dass man sich mit dieser Partei identifiziert, dass man sich mit den Inhalten identifiziert, dass man die Ziele weiter für richtig hält, auch wenn es manchmal Gegenwind gibt. Und jetzt haben wir wieder mehr Rückenwind und das freut uns, aber auch dann Stand zu halten und sich jetzt nicht komplett aus der Fassung bringen zu lassen, wenn auch mal jemand das doof findet, weil das Wesen von Politik ist, dass Leute auch doof finden, was man macht. Das war mir wichtig.
In dieser Folge geht es ja jetzt darum, wie Sie unabhängig jetzt so unabhängig wie das geht, also ich sag mal losgelöst vom Wahlkampf, der uns ja jetzt umgibt, wie Sie glauben, Deutschland besser zu machen. Also welche Maßnahmen braucht es, um morgen quasi in einem besseren Deutschland aufzuwachen? Und da gehen wir jetzt mal rein, mal gucken, wie sehr wir die Koalitionspolitik oder den Wahlkampf beiseite lassen können. Das weiß ich selber noch nicht. Aber passend zu dem, was Sie gerade gesagt haben, haben Sie ein, würde ich sagen, sehr grünes Thema mitgebracht. Wir hören mal rein.
Auch wenn sich noch immer viele Menschen Sorgen um den Klimawandel machen, ist das Thema nicht mehr so populär wie noch 2019 zur Europawahl oder 2021 zur letzten Bundestagswahl. Auf die Frage, welches Thema für ihre Europawahlentscheidung die größte Rolle spiele, antworteten die Deutschen im Sommer 2024 Folgendes. An erster Stelle mit 26% Friedenssicherung. An zweiter Stelle mit 23% die soziale Sicherheit. An dritter Stelle mit 17% Zuwanderung. Kann Klimaschutz in Einklang mit einer stagnierenden Wirtschaft und steigenden Lebenserhaltungskosten gebracht werden?
Das ist jetzt mal ein bisschen der Rahmen, in dem wir uns gerade bewegen. Was haben Sie denn mitgebracht?
Na, ich habe mich gefragt, was mich eigentlich in den letzten Jahren persönlich am meisten so umgetrieben hat. Und ich bin, als ich 2019 in den Grünen gekommen bin, gar nicht aus Ökologie-Interesse dazu gekommen, also weder Klima noch klassischer Umwelt-Naturschutz, was auch immer, sondern eigentlich aus einer sozusagen Perspektive sozialer Gerechtigkeit. Wie gesagt, ich komme aus einer Stadt, die geprägt ist von Armut, von sichtbarer, spürbarer, hörbarer Armut, von Ausgrenzung, von der Frage, wer gehört eigentlich dazu und wer nicht. Und das war der Grund, warum ich irgendwann mal zu den Grünen gekommen bin. Und ich habe selbst gemerkt, dass ich zwar immer sozusagen Haken dran gemacht habe bei allem, was wir zu Klimaschutz ins Programm geschrieben haben, aber mich nie intensiv damit befasst. Bis dann auch so in dieser Zeit 2018, 2019 die Klimabewegung größer wurde und ich mich gefragt habe, reicht denn eigentlich das, was wir selbst uns da mal überlegt haben, aus, um dem gerecht zu werden, was da eingefordert wird, warum Leute auf die Straße gehen, gerade junge Menschen. Und habe mich dann mehr damit befasst und insbesondere, als ich dann 2022 Vater geworden bin und meine kleine Tochter so ein kleines Paket war, dann immer in der Trage, schlafend, die schlafen ja sehr viel am Anfang, so durch die Wohnung getragen habe, habe ich Bücher gelesen und habe eigentlich ganz, ganz viele Bücher über die Klimakrise, über die Folgen dieser Erderhitzung, über die Folgen unserer Art, die Ressourcen dieses Planeten zu nutzen, auszubeuten, informiert und mich gefragt, in welcher Welt soll die eigentlich mal groß werden oder nicht nur groß werden, sondern groß sein? Welche Rechte, welche Freiheitsrechte, welche Chancen hat sie dann noch? Ist das nicht das, was für mich selbstverständlich ist? Für sie ist dann auch noch, wenn man weiß, dass sich die Landwirtschaft verändern wird, dass sich die Verteilungskämpfe zuspitzen werden, dass das Leben in Städten teils brutal werden wird, weil man regelmäßig 45 Grad im Schatten hat und Leute, die erkrankt, alt, was auch immer sind, reihenweise umkippen und so. Und dann habe ich gleichzeitig festgestellt, dass je dringlicher das Thema für mich wurde, desto weniger stand es eigentlich auf der öffentlichen Agenda. Und damit wollte ich mich nicht zufrieden geben und habe mehr mich damit befasst, warum, also welche Hürden gibt es denn, dass Leute sich damit beschäftigen und die Dringlichkeit anerkennen und sehen, dass etwas getan werden muss und dass dieses Tun auch mit Kosten verbunden sein kann und muss vielleicht. Und jetzt komme ich aus einer Region, bei der zum Beispiel sehr viele Arbeitsplätze davon abhängen, dass Menschen Dinge produzieren und dabei sehr viel CO2 emittieren. Und die Geschichte der Grünen und der Industriegewerkschaften beispielsweise eine ist, die in der Vergangenheit häufig in der Konfrontation lag. Und die Frage zu beantworten, wie kriegt man es hin, die gesellschaftlichen Mehrheiten, vielleicht sogar die absoluten Mehrheiten, für wirklich ambitionierten Klimaschutz hinzubekommen, für Maßnahmen, die ernsthaft was bringen, die ernsthaft die Chance darauf bieten, dass meine Tochter, dass Menschen, die jetzt geboren werden, deren Kinder einen lebenswerten Planeten noch vorfinden, das treibt mich seitdem besonders um. Klimaschutz oder Gerechtigkeit, Klimaschutz oder wirtschaftliche Perspektiven. Und das will ich überwinden.
Also eigentlich ein Klimaschutz, der sozial gerecht ist, der sozialverträglich ist.
Genau, und so ein bisschen, also das Schöne an diesem Format ist ja, dass man ein paar Gedanken besser ausführen kann als vielleicht anderswo, habe ich mich lange Zeit daran gestört, an so Begriffen wie, wir brauchen jetzt den sozialen Ausgleich beim Klimaschutz, weil das ja impliziert, dass Klimaschutz per se erstmal etwas Unsoziales oder etwas Ungerechtes ist. Und das ist es nicht. Klimaschutz ist an sich ein Gerechtigkeitsprojekt. Es geht um Generationengerechtigkeit, es geht um globale Gerechtigkeit, weil eben Menschen im globalen Süden unter den Folgen der Lebensweise des Nordens jetzt schon krass leiden. Aber es geht eben auch um soziale Gerechtigkeit, weil Menschen, die sehr, sehr viel Geld verdienen, können sich leichter von den Folgen der Erderwärmung freikaufen und sind damit nicht so konfrontiert wie Menschen mit geringem Einkommen. Ja, die fahren mit ihrem klimatisierten Auto vom klimatisierten Büro ins klimatisierte Eigenheim und wieder zurück und haben die Solarpaneele meinetwegen auf dem Dach und dann ist das alles schön. Aber also die Klimakrise wird ziemlich krasse soziale Verwerfungen mit sich bringen, wenn wir sie nicht ernsthaft angehen. Und trotzdem ist es so, dass jede Klimaschutzmaßnahme eine Verteilungswirkung hat, dass jede Klimaschutzmaßnahme einen Kostenpunkt mit sich bringt. Und ja, genau, Klimaschutz kostet etwas. Die Frage ist, wen? Und wie verteilt man diese Kosten? Also die finanziellen Kosten, die Anpassungskosten, die den Druck, etwas zu verändern. Und genau, da muss es gerecht zugehen, damit es ambitioniert sein kann.
Das klingt jetzt natürlich, also genau so habe ich mir das gedacht, das ist natürlich ein sehr grüner Gedanke. Wenn ich jetzt auf die Ampelkoalition gucke, die es ja nicht mehr gibt, dann würde ich sagen, die Klimabilanz ist irgendwie gemischt. Ne? Also der Ausbau der Erneuerbaren ist wahnsinnig nach vorne gegangen. Das ist irgendwie gut gelaufen. Gleichzeitig wurde das Klimaschutzgesetz aufgeweicht in den Zielen. Also es gibt keine Sektorziele mehr. Das hat zum Beispiel der Verkehrsbereich ausgenutzt. Da lief es jetzt klimaschutztechnisch nicht so gut. Insgesamt kann man aber natürlich sagen, dass während der Ampelzeit, während der damals noch selbsternannten Fortschrittskoalition, mehr für den Klimaschutz gemacht wurde, als jetzt in 16 Jahren Merkel davor. Wenn wir jetzt aber in so einer Logik bleiben, dann müssten wir jetzt gleich hier auf die Straße gehen und alle würden sagen, genau, und so machen wir jetzt weiter, weil das alles so geil gelaufen ist. Und wir wissen ja beide, dass es nicht so ist. Es ist nicht so. Wir haben eben die Zahlen gehört. Also obwohl der Klimawandel eine immer noch total große Sorge der Menschen ist, gewichten sie das Thema für ihre Wahlentscheidung viel weiter nach unten. Da stehen Sachen davor wie Friedenssicherung oder soziale Sicherheit, Zuwanderung. Und Klima und Umweltschutz ist so ein bisschen nach hinten gerückt. Und gleichzeitig ist, glaube ich, Robert Habeck für viele Menschen auch das Gesicht einer in ihren Augen verfehlten Wirtschaftspolitik, weil die gehen raus, die gehen zum Bäcker, die Brötchen sind teurer, Benzin ist irgendwie teurer, Gehalt reicht nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Und da ist natürlich auch das Narrativ daraus entstanden, die Grünen können das mit der Wirtschaftspolitik nicht so wirklich.
Das ist jetzt ein sehr, sehr großer...
Das ist ein großes Feld.
Ja, ja, aber es ist ja auch das Spannungsfeld. Und das ist ja, also... Ich will es mal aus zwei Seiten versuchen zu beleuchten. Das eine ist ja, und das ist ja die Enttäuschung, die ich ernst nehme von klimabewegten Menschen, gerade jungen Menschen, die sagen, ha, jetzt sind die Grünen in der Regierung gewesen und trotzdem ist nicht alles erreicht worden, was die sich vorgenommen haben oder was notwendig wäre. Und da prallen, glaube ich, zwei Logiken aufeinander, bei denen man manchmal das Gefühl hat, vielleicht haben beide ja auch ihre Berechtigung und ihre Wahrheit. Und das, was uns, glaube ich, als Grünen in den letzten Jahren nicht immer gut gelungen ist, ist anzuerkennen, dass es eben auch diese andere Wahrheit gibt. Also unsere Wahrheit ist ja immer die, gemessen an der Vergangenheit, gemessen an den ganzen großen Koalitionen vor uns, hat diese Regierung extrem viel gemacht und dann weisen wir diese ganzen Erfolgsbilanzen auf und stellen fest, dass genau der Ausbau der Erneuerbaren so super vorangegangen ist und so weiter und sagen, warum seid ihr denn nicht zufrieden, dafür wollen wir gerne ein bisschen Applaus haben. Und die Bewegung sagt, das mag ja alles sein, aber es reicht nicht aus. Mhm. Schaut her, so sind die wissenschaftlichen Fakten. Wenn wir wirklich auf einen verlässlichen 1,5-Grad-Pfad kommen wollen, dann muss da noch mehr passieren. Und so begegnen sich diese beiden Welten manchmal sehr unversöhnlich, obwohl sie doch eigentlich das gleiche Ziel haben. Mhm. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass es uns gelingt, mit der Bewegung, mit denen, die sich dafür einsetzen und unzufrieden sind und teilweise, glaube ich, auch frustriert sind, dass sie teilweise mit 1,5 Millionen Leuten auf der Straße waren und jetzt interessiert es wieder keinen, neue Bündnisse schaffen, indem wir anerkennen, dass es eben beide Logiken gibt. Also die Logik des politisch Machbaren und die Logik des sachlich Notwendigen. Mhm. Und das, worum es uns doch gehen muss, ist, dass das politische Machbare immer weiter ranreicht an das, was notwendig ist.
Aber das ist ja interessant, weil es gibt ja eigentlich noch eine dritte Logik. Und die habe ich, glaube ich, gerade versucht zu beschreiben. Es gibt einmal die Partei, die jetzt Teil dieses Regierungskonstrukts war, die Sachen erreicht hat als Regierung, aber vielleicht für die Bewegung nicht genug. Und dann gibt es ja aber noch, würde ich sagen, gerade eine große Tendenz von Menschen, die sagen,
das ist viel zu viel.
Gelinde gesagt, total egal mit den Erneuerbaren. Weil ich merke gerade, dass meine Lebenshaltungskosten so hoch werden. Ich sehe eine deutsche Wirtschaft, die mit ThyssenKrupp, ne, mit der Stahlindustrie, mit Volkswagen, mit der Automobilindustrie, also das sind alles wahnsinnig energieintensive Wirtschaftszweige, die gehen gerade den Bach runter. The backbone der deutschen Wirtschaft. Ich muss vielleicht um meinen Arbeitsplatz bangen. Da habe ich jetzt erstmal als Einzelbürger, als Einzelbürgerin gar keinen Bock, mich gerade mit Klima zu beschäftigen, weil mein Leben, meine soziale Sicherheit, meine sozioökonomische Sicherheit sehe ich gerade in Gefahr.
Und zwar auch völlig zu Recht so. Und ich glaube, dass es ein Fehler wäre zu sagen, das ist doch alles verglichen damit, wie existenziell die Bedrohung der Klimakrise ist, egal. Und ein Spruch aus, ich sag mal, Teilen der Bewegung, den ich für falsch halte, ist ja sowas zu sagen wie There are no jobs on a dead planet. Mhm. Ja, und jede Arbeit, jede Sorge um Arbeitsplatzverlust wird im Prinzip weggewischt, weil man sagt, es gibt auch ein viel größeres Anliegen und das ist der Klimaschutz. Das funktioniert nicht. So funktionieren Menschen nicht, weil Krisen, die akut auf uns einbrechen, bestimmen unsere Wahrnehmung. Mhm. Wenn ich bisher gewohnt war, dass die, weiß nicht, Butter 2,49 kostet und plötzlich kostet die 3,19 €, dann macht das etwas mit meinem Alltag, vor allem dann, wenn ich wenig Geld habe. Wenn ich gewohnt bin, einen Job zu haben und zu glauben, den wird es auch in 10 Jahren noch geben und dann merke ich, vielleicht gibt es den einfach in einem halben Jahr schon nicht mehr, dann kann ich zwar rational wahrnehmen, dass es auch noch tiefergehende Problemlagen gibt, aber ich will erstmal, dass die gelöst werden. Das ist ein total legitimer Anspruch an Politik, das zu tun. Und jetzt ist ja die Frage, sind das eigentlich voneinander getrennt zu behandelnde Probleme? Oder müsste Politik sich nicht darum bemühen, zu schauen, hängt das eine vielleicht auch mit dem anderen zusammen? Und jetzt als Duisburger gesprochen und weil Sie die Situation bei ThyssenKrupp angesprochen haben, das eigentlich Ermutigende der letzten Jahre ist ja, dass die Beschäftigten dort, wie in vielen anderen Unternehmen, festgestellt haben oder davon überzeugt sind, dass die Zukunft ihres Arbeitsplatzes darin liegt, dass es einen Umbau ihrer Produktionsanlagen zu einer klimafreundlichen Produktionsweise gibt.
Also grüner Stahl,
grüner Zement, eine ressourcenschonende Chemieindustrie und. Mhm. Ja, in der Automobilindustrie die Elektromobilität, weil man weiß, irgendwann kann man zwar Verbrenner noch produzieren, aber gekauft werden die nirgendwo mehr. So, und deswegen ist, und das ist aber gerade in Gefahr.
Also genau, das ist eine schützenswerte und gute Idee. Und gleichzeitig sehen wir ja die Realität gerade. ThyssenKrupp geht's nicht gut. Grüner Stahl ist da, aber ist noch nicht so groß und so weit entwickelt, dass man sagen kann, das wird jetzt das neue Fundament von ThyssenKrupp. E-Autos sind da. Volkswagen hat es aber verpennt und das tut mir als Wolfsburgerin auch weh. Aber da haben wir die E-Autos in China. Und ich glaube, was gerade viele Leute ja sich fragen, ist dieses, wie kann ich die Klimaschutzidee oder die grüne Wirtschaftsidee von zu sagen, wir müssen auf diese Zukunftstechnologien setzen, die werden aber nicht morgen meinen Arbeitsplatz sichern.
Naja, ich meine, also ich glaube, das eine ist so ein bisschen die Analyse, geht es denn VW schlecht, weil sie zu viel oder zu wenig und zu spät auf Elektromobilität gesetzt haben? Und meine These wäre, und dafür gibt es relativ viel Hinweise, es ginge VW gerade besser, wenn man früher gesagt hätte, wir bauen einfach auch ein bezahlbares Elektroauto für, weiß nicht, 20.000 Euro oder weniger.
Ein Volkswagen halt.
Wenn man rechtzeitig gesehen hätte und wenn die Politik es unterstützt hätte, auch mit klaren Vorgaben zu sagen, es ist vollkommen klar, in ein paar Jahren werden bezahlbare E-Autos für Geringverdiener auf den Straßen immer weiter ankommen. Und jetzt haben wir die Wahl, soll das ein chinesischer oder ein deutscher Hersteller sein? Dann wäre es ja klug gewesen, als deutscher Hersteller zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Und es wäre klug gewesen, wenn die Politik dafür gesorgt hätte, dass die Rahmenbedingungen dazu auch noch stimmen. Zum Beispiel, indem man eine vernünftige Ladesäuleninfrastruktur in der Stadt hätte, damit halt nicht nur Leute sich ein Elektroauto kaufen, die die Wallbox am Eigenheim haben und dann den Solarstrom auf dem Dach und. Und das Gleiche ist ehrlicherweise ja bei der Stahlindustrie das Gleiche. Das Problem der Industrie ist nicht, dass demnächst es grünen Stahl geben wird. Das Problem ist eigentlich, dass der konventionelle Stahl, also der graue, der CO2-intensiv hergestellte Stahl, gerade überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig ist.
Nee, weil die anderen an Schwellenländern das günstiger machen.
Ja, und natürlich, also wobei man gerade in der Stahlindustrie eine enorme Marktverzerrung hat, weil China mehr, also es gibt globale Überkapazitäten, allein China produziert mehr übermäßig oder nicht gebrauchten Stahl, als Europa überhaupt Stahl produziert. Das drückt die Preise, weil der auch nebenbei hoch subventioniert ist und deswegen ist es kurzfristig nötig, die deutsche Stahlindustrie, die europäische Stahlindustrie vor dieser Wettbewerbsverzerrung zu schützen durch Schutzzölle und so weiter. Nur dauerhaft wird es nicht funktionieren, diese Produktionsweise am Laufen zu halten und einfach darauf zu hoffen, dass einfach die anderen auch weiter grauen Stahl produzieren, sondern so wie China beim E-Auto vorangegangen ist, werden sie es im Zweifel auch beim Stahl tun. Und jetzt muss sich Deutschland halt fragen, wollen wir eigentlich in der Zukunft noch eine Stahlindustrie haben? Und dann wissen die Beschäftigten, mein Werk wird hier nur noch, es wird in 10 Jahren nur dann bestehen, wenn wir hier einen anderen Stahl produzieren, weil so wie wir es jetzt machen, wird der einfach nicht mehr verkauft werden. Und deswegen ist halt diese Phase der Transformation gerade so heikel, weil jetzt müssen all die Investitionen gestemmt werden. Jetzt müssen all die Zukunftsentscheidungen getroffen werden. Jetzt müssen überall die Gelder mobilisiert werden. Und das trifft aber auf eine Phase der wirtschaftlichen Entwicklung, wo erstmal der gegenteilige Impuls da ist, zu sagen, oh, nee, jetzt ist gerade schwierig so, ja, die Zinsen sind angestiegen und. Und über diese Zeit drüber zu kommen und aber den Kurs beizubehalten, halte ich für politisch eigentlich die zentrale Aufgabe. Und deswegen nehme ich so besorgt zur Kenntnis, oder besorgt ist jetzt ein merkwürdiges Wort, aber teilweise auch irritiert. Wir haben uns vor ein paar Jahren auf diesen Weg gemacht und vielleicht muss man das mit so einem Bild vergleichen von einem Marathon, den man irgendwann losläuft. Und dann merkt man nach 1,5 Kilometern, wenn man es halt nicht gewohnt ist, einen Marathon zu laufen, dass es irgendwie ein bisschen wehtut in der Wade. Und jetzt hat man ja 2 Möglichkeiten. Man kann dann stehen bleiben und warten, bis dieser Besenwagen kommt und dann springt man drauf und hofft trotzdem ins Ziel zu kommen. Oder man läuft dann halt weiter und bekommt aber auch die Unterstützung dafür. Und eigentlich ist das, was jetzt gerade ansteht, dass wir nicht wieder alle paar Jahre die Zielvorstellung ändern und die Vorzeichen ändern. Das ist ja das, was die Union gerade vorschlägt, ja. All das, was der doofe Habeck da gemacht hat, das geht wieder weg und wir machen alles wieder alles wie früher. Und in 4 Jahren wundert man sich, ach komisch, die anderen sind an uns vorbeigezogen, weil wir einfach nicht auf die Zukunft, sondern auf die Vergangenheit gesetzt haben.
Das ist interessant, weil ich wollte gerade sagen, das, was Sie jetzt sagen, ist natürlich die Antithese zu dem, was die Union sagt und wovon sich, glaube ich, aber viele, oder glaube ich nicht, weiß ich, wenn ich auf die Zahlen gucke, viele Deutsche natürlich hingezogen fühlen, weil es etwas symbolisiert, das heißt, da wird es mir so gut gehen wie früher.
Ja.
Was ist denn jetzt in Ihrer Idee von einer absoluten Mehrheit der Grünen? Was wäre denn eine Maßnahme, die Sie sofort umsetzen würden zu dem Thema?
Also wenn ich einen Satz kurz zur Union sagen darf, das ist natürlich, also die Union verspricht ein Zurück in eine Welt, die es eigentlich nie gab, aber vor allem in der Zukunft nicht mehr geben wird, weil einfach die Rahmenbedingungen andere sind. Und das wird enorm viel Enttäuschung produzieren, weil natürlich gerade sich viele denken, Hauptsache es ist wieder irgendwie anders. So im Moment ist die Lage schlecht. Also glauben wir jetzt vielleicht mal denen, die sagen, mit uns wird es wie früher, aber es kann nicht wie früher werden, weil die Welt ja nicht die gleiche ist wie früher. Die Welt von früher war eine, in der wir dachten, also ich nicht, aber in der Union und SPD dachten, wenn wir einfach weiter das Gas von Wladimir Putin beziehen, dann wird es weiter günstig bleiben und für immer funktionieren. Ja, ist aber nicht so, weil der gute Mann sich zwischendurch entschieden hat, seinen Nachbarstaat militärisch zu überfallen. Und davon gibt es dann noch ein paar mehr Punkte.
Da muss ich einmal einhaken, weil da würde jetzt die Union natürlich sagen, ja, aber hier Thema Technologieoffenheit, Innovation, dann sollen wir den oder wollen wir, wenn wir den deutschen Wirtschaftsstandort anders aufstellen wollen und neu aufstellen wollen, dann ist es für die ja gerade auch nicht attraktiv in Deutschland, weil die Unternehmenssteuern hoch sind, weil die Industriestrompreise hoch sind und weil es einfach viel attraktiver ist, für ein innovatives Startup zum Beispiel in die USA zu gehen.
Also ich meine, dieser Technologieoffenheitsdiskurs, den die Union, die FDP anlegt, der ist, sorry, aber eigentlich ein bisschen dümmlich, weil er, weil das, was die mit Technologieoffenheit meinen, ist eigentlich erprobte Technologien, die mit den Grünen verknüpft werden, zu verteufeln. Also Wärmepumpen, Elektromobilität, nee, wollen wir nicht. Und stattdessen darauf zu setzen, dass sich einfach irgendwas schon ergibt, wenn man einfach auf Innovation und sonst was hofft. Und ich bin überhaupt nicht gegen Innovation, ganz im Gegenteil. Aber also zu sagen, wir müssen jetzt keine Windräder mehr bauen, weil die sind hässlich, vielleicht haben wir irgendwann Fusionsreaktoren. So, jeder Mensch, der bis 5 zählen kann, wird sich ausrechnen können, dass zum Zeitpunkt, wo ein Fusionsreaktor irgendwann vielleicht steht, wir entweder die Klimaziele erreicht haben oder nicht. Aber darauf zu warten, dass 2050 einer stehen könnte, um 2045 die Klimaziele erreicht zu haben, das ist einfach intellektuell, naja, ich kann es nicht ernst nehmen. Und der zweite Punkt ist, natürlich hat Deutschland gerade enorme Standortprobleme. Erstens haben wir überdurchschnittlich hohe Strompreise, die wollen wir senken. Nicht nur für die Industrie, aber auch für Verbraucherinnen und Verbraucher. Also Stromsteuer runter, Netzentgelte staatlich vorfinanzieren und so weiter. Zweitens haben wir das Problem, dass wir hier einige Strukturreformen über eine lange Zeit nicht angegangen sind, die eigentlich notwendig gewesen wären. Da gab es noch keine Ampel, die Grünen waren nicht in der Regierung. Und trotzdem.
Die sind also nicht schuld.
Ja, ich meine, das ist halt immer diese, also ich könnte es mir jetzt so einfach machen und sagen, alle außer den Grünen sind schuld, so wie die anderen sagen, nur die Grünen sind schuld. Das ist natürlich Quatsch, ja. Also vermutlich haben alle irgendwie eine Verantwortung. Und ich meine, dass wir jetzt ein Hauptfaktor, warum wir an manchen Stellen nicht vom Fleck kommen, ist, dass es einen krassen, nicht nur Fachkräftemangel, sondern Arbeitskräftemangel gibt. Wenn man 2025 feststellt, man hat die Leute nicht mehr, gibt es einen Grund zur Annahme, dass man 2015 schon darauf hätte kommen können und Maßnahmen hätte ergreifen können, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Deutschland ein ernsthaft attraktives Einwanderungsland ist, anstatt sich der Illusion hinzugeben, dass Deutschland, dass sie alle wieder gehen irgendwann, die sich vielleicht mal irgendwann auf den Weg hierhin gemacht haben. Und vielleicht hätte man auch rechtzeitig auf die Idee kommen können, wenn man will, dass Frauen nicht gegen ihren Willen in Teilzeit arbeiten, dass es eine gute Kita-Infrastruktur geben könnte und dass das attraktiv wäre, in dem Beruf zu arbeiten und das ist ja alles nicht passiert und diese Folgen merken wir jetzt. So, und wenn ich jetzt gefragt bin, was würde ich sofort umsetzen? Mhm. Also ich würde erstens an der Stelle umsetzen, dass diese Klimaschutzverträge, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, für die Industrie, die ihnen helfen, diese Investitionen zu stemmen, weil sie staatlich unterstützt werden, dass die weitergehen. Das Zweite, und das ist aber etwas von der wirtschaftlichen Transformation wieder weg, eher zum klassischen Klimaschutz. Wenn ich will, dass der für alle funktioniert, dann möchte ich, dass wir in der nächsten Wahlperiode das Klimageld einführen, dass ich gerne diese Wahlperiode schon gesehen hätte. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht gekommen. So,
unter anderem, weil es nicht möglich ist, an alle Bürger und Bürgerinnen was auszuzahlen. Ne?
Ja, Christian Lindner hat es bis zum Ende seiner Amtszeit nicht geschafft. Sein Nachfolger hat es jetzt umgesetzt innerhalb von kurzer Zeit. Also sicherlich habe es auch Vorbereitung, aber also Christian Lindner hat es in 3 Jahren Amtszeit als Finanzminister nicht geschafft, einen vergleichsweise simplen Mechanismus auf die Beine zu stellen, nämlich die IBAN und die Steuer-ID, die jeder Mensch hat, in einer Datenbank zusammenzufassen. Und genau, aber ohne diese Vorarbeit hätte man diese Auszahlung gar nicht machen können. Es gibt auch ein paar andere Gründe, warum es nicht dazu kam. Vielleicht wollten es einige auch nicht so sehr. Ich will, dass das Klimageld kommt, weil gerade dann, wenn wir in der nächsten Wahlperiode erleben, dass der CO2-Preis für Gebäude und Verkehr nicht mehr so wie jetzt staatlich festgelegt ist und sanft ansteigt, sondern ab 2027 im europäischen Zertifikatehandel ist, dann bedeutet das, der ist marktgetrieben. Das heißt, der kann sprunghaft deutlich ansteigen und dann spätestens sollte es möglich sein, den Leuten das zurückzuüberweisen, damit eben dieser CO2-Preis nicht einfach eine zusätzliche Einnahmequelle des Staates ist, sondern eine ökologische Lenkungswirkung hat. Das ist ja die Idee dahinter.
Vielleicht einmal als Erklärung für alle, die jetzt sagen, Klimageld habe ich schon mal gehört, weiß ich nicht genau. Es ist die Idee eines Mechanismus, der den steigenden CO2-Preis auf zum Beispiel Sprit oder Gas oder Kohle oder whatever, der den umlegt und jedem Bürger ein Klimageld auszahlt für den sozialen Ausgleich.
Genau, also die Logik ist ja, in dem Moment, wo ich tanke oder meine Gasheizung hochdrehe, bezahle ich einen CO2-Preis mit. Also der ist im Literpreis enthalten und der ist auch auf der Gasrechnung enthalten. Und diese Einnahmen kommen beim Staat an, aber die bleiben nicht einfach da, sondern die kann man entweder dann natürlich investieren, um Förderprogramme zu ermöglichen, damit Leute von ihrer Gasheizung auf eine Wärmepumpe umsteigen. Das ist ja das, was auch schon passiert. Man kann aber natürlich auch sagen, ein Teil oder ein großer Teil, das ist unsere Vorstellung, wird dann zurückgegeben über ein Klimageld an alle. Und der Coup an der Sache ist ja, Menschen, die einen überdurchschnittlichen CO2-Verbrauch haben, zahlen dann, ich mache das jetzt mal ein bisschen holzschnittartig, vielleicht 120 Euro im Jahr CO2-Preis und bekommen 100 Euro Klimageld zurück. Das bedeutet, die kriegen weniger raus, als sie vorher eingezahlt haben. Wenn Menschen wenig CO2 emittieren, dann zahlen sie vielleicht übers Jahr gerechnet irgendwie 80 Euro für CO2, also für die, ihre CO2-Emissionen, bekommen aber auch die 100 Euro zurück. Und jetzt ist es so, dass in aller Regel, es gibt Ausnahmen, aber in aller Regel Menschen mit geringem Einkommen einen geringen CO2-Ausstoß haben, weil die überraschenderweise nicht in sehr, sehr großen Villen leben, fünfmal im Jahr in Urlaub fliegen oder fahren auch ansonsten also vielleicht nicht zwei, drei Autos haben, sondern den ÖPNV benutzen und so weiter. Und Menschen mit sehr, sehr hohen Einkommen, die nicht wissen, wohin sie jetzt ihr Drittauto eigentlich parken sollen, aber zum Glück ausreichend viel Platz in ihrer Garage haben, weil die Villa groß genug ist, zahlen auch, also haben einen höheren CO2-Verbrauch. Und deswegen ist das Klimageld, hat den Effekt, dass neben der ökologischen Lenkungswirkung, also dem Anreiz, weniger CO2 zu verbrauchen, auch eine soziale Umverteilung passiert. Dafür muss es aber natürlich auch kommen. Und ich glaube, dass es richtig ist, dass wir diese Einnahmen aus dem CO2-Preis eben nicht einfach nutzen, zu sagen, ach, guck, hier haben wir ein Haushaltsloch und dann kriegen wir das darüber gestopft. Ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber die EU-Kommission hat auch ziemlich genaue Vorgaben, dass es auch sozial gestaffelt sein muss. Das heißt, dass nicht einfach alle das Gleiche bekommen und darüber nochmal mehr Gerechtigkeit auch geschaffen werden kann. Und das ist auch unsere Vorstellung.
Das, was ich mitgenommen habe, ist, Felix Banaschak mit den Grünen in der absoluten Mehrheit würde zum Thema soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz erstens die Unternehmen weiter unterstützen zum Umbau in Zukunftstechnologien, in klimafreundliche Technologien. Es würde das Klimageld eingeführt werden. Und was ich aber auch raushöre, ist so ein, ja, das Fordern nach einem Verständnis dafür, dass diese Zeit, in der wir gerade leben, eine Transformationszeit ist, die mit Abstrichen verbunden ist. Und die Grünen sagen da aber, das ist ein Tal, durch das müssen wir durch, damit es irgendwann wieder besser wird.
Also das ist eine sehr dystopische Argumentation, aber natürlich ist ja die Frage, also was nicht funktioniert, ist zu sagen, wir machen jetzt Klimaschutz, aber keiner merkt's. Sondern ja, Klimaschutz bedeutet Veränderung. Klimaschutz bedeutet, man spürt es. Klimaschutz kostet etwas. Die Frage ist, wen kostet etwas? Weil man auch sagen muss, auch keinen Klimaschutz zu machen kostet etwas, weil die Folgen von Klimazerstörung sogar noch mal teurer sind, aber darüber wird ja nicht so gerne geredet. Und natürlich ist, also wir machen diesen Umbau nicht, um irgendein Land zu deindustrialisieren oder sonst was, sondern um eine Chance auf eine Zukunft zu haben, weil die Zukunft kommt nur dann gut für uns, wenn wir jetzt die richtigen Schritte machen. Ich meine, das ist ja, also das mag vielleicht auf den ersten, also das ist eine Zumutung, das zu sagen, aber das ist die Erfahrung von Wandel. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und die Teile des Ruhrgebiets, die frühzeitig festgestellt haben, es wird hier nicht ewig weitergehen mit der Kohleförderung. Die frühzeitig gesagt haben, wir gucken mal, was gibt's denn für Alternativen für die Leute, die hier leben, die Hochschulen und Universitäten gebaut haben, die gesagt haben, wir gucken, dass hier neue Wirtschaftscluster entstehen. Das sind die Kommunen, die besser durch diesen Strukturwandel gekommen sind, als die, die gesagt haben, nein, 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 einfach nochmal 5 Jahre drauf und nochmal 10 Jahre drauf. Und irgendwann funktioniert es einfach nicht mehr, weil wir in einer Marktwirtschaft leben, wo Produkte, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind, irgendwann nicht mehr verkauft werden können. Und deswegen glaube ich, also ist die Botschaft der Zuversicht, es lohnt sich, diese Anstrengung zu machen. Es ist anstrengend, aber es lohnt sich, weil wir am Ende einen doppelten oder dreifachen Mehrwert schaffen. Erstens haben wir die Chance auf neuen Wohlstand. Zweitens haben wir die Chance darauf, dass unsere Kinder einen einigermaßen lebenswerten Planeten vorfinden. Und drittens ist das übrigens auch ein gar nicht so schlechtes Leben, wenn zum Beispiel man in einer Innenstadt auch weniger Abgase hat, weil Elektroautos fahren, und wenn insgesamt vielleicht etwas weniger Autos fahren und den Platz einnehmen, der ja auch begrenzt ist, weil wir den öffentlichen Nahverkehr ausgebaut und so attraktiv und bezahlbar gemacht haben, dass er von mehr Menschen genutzt wird als bisher. Also diese Welt, in die wir da kommen, ist ja keine schlechtere Welt, sondern eine bessere, eine lebenswertere. Aber die kommt nicht von alleine, sondern dafür müssen wir jetzt was tun. Mhm. Das ist die Botschaft, ja.
Das ist die Botschaft. Das war jetzt ein bisschen länger als die, die ich daraus genommen habe.
Ja,
aber
sorry.
Alles gut. Wir gucken mal, wie sich das dann nach der Wahl gestaltet und wo dann das Thema Klima- und Umweltschutz in diesen Rankings steht. Wir sind gespannt. Wir hören mal rein in die zweite Maßnahme, die wir aus dem Absolute Mehrheit-Team mitgebracht haben.
Anschläge wie in Magdeburg beeinflussen das Sicherheitsgefühl der Menschen. Der ARD-Deutschland-Trend aus Juli 2024 zeigt, dass sich immer mehr Leute in Deutschland unsicher fühlen. 40% der Bevölkerung. Die Stimmen, die politische Konsequenzen fordern, werden lauter. Wie lässt sich die Balance zwischen innerer Sicherheit, individuellen Freiheitsrechten und Datenschutz finden?
Herr Banaschak, innere Sicherheit, ein Riesenthema. Ich würde sagen, eins der Themen, die den Wahlkampf am meisten bestimmen werden. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sicher fühlen Sie sich denn in Deutschland?
Ich bin da kein guter Maßstab, weil ich jetzt unabhängig von, ich sag, also den Themen der inneren Sicherheit auch in meinem Privat, also ich bin kein besonders sicherheitsorientierter Mensch, also jetzt auch bei Dingen,
die... Sie gehen Bungee-Jumpen.
Habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gemacht, aber hätte ich jetzt nicht in dem Sinne Angst vor oder so etwas, sondern ich habe immer auch was, also auch in der Politik, ich habe immer Freude ein bisschen am Ausprobieren, an der Provokation, und lebe dann auch damit, dass jetzt jemand mal doof findet beispielsweise. Aber was ich wahrnehme, ist, dass auch in meinem direkten Umfeld, vielleicht ist das eine gute Referenz, auch Menschen sagen, es kann doch nicht sein, dass ich mir überlegen muss, ob ich zum Weihnachtsmarkt gehe. So. Mhm. Und ich habe mir deswegen, gerade weil ich vielleicht persönlich da manchmal anders drauf schaue, mir viele Gedanken darüber gemacht, wie geht man denn mit Ängsten um oder mit Sorgen um. So. Und vielleicht müssen wir als progressive Kräfte ein bisschen die Selbstkritik wagen, dass wir auf manche Ängste vielleicht in der Vergangenheit deswegen falsch reagiert haben, weil wir sie mit irgendeiner Statistik beantwortet haben. Also Leute haben gesagt, ich fühle mich unsicherer, und dann holt man die Polizeistatistik raus und sagt, also nein, also objektiv ist das nicht so. Aber das geht natürlich vollkommen an Menschen vorbei, ja, oder...
Dieser Effekt ist übrigens auch wissenschaftlich belegt. Ich habe mich da auch letztens mit befasst, ne? Mit dem Journalismus ist natürlich das Thema Faktencheck. Und es gibt Studien, die zeigen, dass auf eine Angst, ne, auf eine Emotion, dieses Reagieren mit Fakten und mit Zahlen relativ wenig bringt. Also, ja.
Ja, überhaupt nicht, weil Angst ja kein...
ist nicht immer rational.
Genau, also erstens ist sie nicht rational, und zweitens hat sie ihre Berechtigung und ihre Legitimation unabhängig davon, ob sie jetzt total fundiert ist. Und deswegen ist die Antwort auf Angst erstmal Empathie und verstehen wollen, warum ist denn dieses Gefühl da? Hat es eine Substanz? Hat es... Und wenn man sagt, okay, die Statistik gibt das nicht her, dann wird es ja vielleicht trotzdem einen Grund geben, warum Leute sagen, dass sie sich bei bestimmten Dingen nicht mehr wohlfühlen. So.
Ich finde, wenn ich da einmal reingehen darf, 40% fühlen sich unsicherer. Das finde ich wirklich eine krasse Zahl, die mich überrascht hat. Auch ich nehme das so in meinem Umfeld wahr. Ich nehme das auch an mir selber teilweise wahr. Ich wohne aber auch schon seit 10 Jahren in Berlin, also schon eine lange Zeit. Und ich merke auch, dass sich da in den letzten Jahren so ein bisschen was verändert hat. Und was natürlich interessant ist für mich und für unsere Zuhörer ist, wie reagieren die Grünen? Sie haben das eben schon angesprochen, durchaus progressive Kräfte, die vielleicht auch bestimmte Themen, bestimmte Debatten in den letzten Jahren gemieden haben, sie vernachlässigt haben. Wie gehen die Grünen mit dieser Unsicherheit der Deutschen um? Und was sind Maßnahmen, die die Grünen planen, damit diese 40% der Deutschen sich wieder sicherer fühlen?
Ich glaube, es ist ein Fehler, ich weiß nicht, ob es ein Fehler gewesen ist oder ein Fehler wäre, zu glauben, dass Sicherheit etwas Konservatives ist. Mhm. Weil Sicherheit oder das Bedürfnis nach Sicherheit ist auch das Bedürfnis nach Freiheit. Wenn ich mich nicht mehr traue, auf einen Weihnachtsmarkt zu gehen, und es mag jetzt nicht jeden Tag passieren, dass ein Weihnachtsmarkt Ort eines Anschlags wird, aber vielleicht oft genug, als dass ich sagen würde, ich vermeide das, weil warum sollte ich mich in diese Gefahr bringen? Und es ist eine Freiheitseinschränkung, wenn ich das nicht mehr tun kann. Es ist eine Freiheitseinschränkung, wenn ich sage, ich möchte vielleicht nicht auf ein Volksfest gehen, weil auch das ist ein Ort, an dem mir möglicherweise Gefahr droht. Und oder wenn Leute sagen, ich möchte nicht abends nach Hause laufen. Ja, ich möchte nicht durch bestimmte Parks gehen. Ich möchte nicht U-Bahn fahren oder was auch immer. Das ist eine Freiheitseinschränkung. Und deswegen ist es nicht emanzipatorisch oder progressiv Sicherheit abzutun oder das Bedürfnis nach Sicherheit abzutun, sondern eine freie Gesellschaft ist eine, bei der es keine Frage des Mutes ist, in den öffentlichen Raum zu gehen. Und deswegen glaube ich, dass man Sicherheit progressiv besetzen muss und mit eigenen Vorschlägen besetzen muss. Und das Problem an der Sicherheitsdebatte in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren ist, dass sie sehr häufig sehr schnell Ressentiment geladen geführt wurde. Und wenn die Maßnahmen, die Menschen vorschlagen nach einem Anschlag, sich danach richten, dass sie sich erstmal Hautfarbe, Herkunft, Religion des Täters angucken, dann kann das vielleicht Teil einer Analyse sein, aber es wird auf jeden Fall dem Thema erstmal nicht gerecht. Oder wenn sobald etwas passiert, man die alte Forderung rausholt, die man immer schon hat, also Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Ja, jedes Mal, wenn irgendein sicherheitspolitisches Thema aufploppt, kann man die Uhr danach stellen, dass jemand von der CDU oder der CSU die Vorratsdatenspeicherung reinbringt und sich überhaupt nicht die Frage stellt, hat das eigentlich mit dem Thema irgendetwas zu tun? Also der Täter von Magdeburg wäre durch keine Vorratsdatenspeicherung der Welt davon abgehalten worden, auf diesen Weihnachtsmarkt zu fahren. Und das macht diese Debatte so unseriös und wie gesagt, an manchen Stellen Ressentiment geladen, gerade wenn es wieder mit Migration verknüpft wird. Und deswegen haben sich, glaube ich, Progressive und auch Grüne in der Vergangenheit manchmal davon so ferngehalten und gesagt, dass auf dem Feld gibt es für uns nichts zu gewinnen, das sollen andere miteinander diskutieren, so wir setzen auf andere Dinge. Und ich glaube, das ist ein Fehler und deswegen haben wir in den letzten Jahren sehr häufig auch bewusst eigene innen- und sicherheitspolitische Akzente gesetzt, die eben auf wirksame Maßnahmen, auf verhältnismäßige Maßnahmen, auf angemessene Maßnahmen gesetzt haben und zum Beispiel gesagt haben, wir machen jetzt nicht die Symbolpolitik mit, die die anderen vorschlagen, aber wir schlagen schon auch Dinge vor, um beispielsweise die Befugnisse von Nachrichtendiensten, von Ermittlungsbehörden zu verbessern. Wir können doch nicht akzeptieren, dass die Informationen, die irgendwo gesammelt und gespeichert werden, nicht sinnvoll zwischen den Behörden ausgetauscht werden. Weil das muss man ja, also ich möchte jetzt keiner Aufklärung des Anschlags von Magdeburg vorweggreifen. Aber offensichtlich gibt es ja ein Versagen des Austausches und der richtigen Interpretation der Informationen, die die verschiedenen Behörden gesammelt haben. Also dieser Täter war ja kein Unbekannter. Aber niemand hat diese verschiedenen Puzzleteile zusammengesetzt und gesagt, daraus folgt jetzt etwas und wir ziehen den jetzt mal rechtzeitig aus dem Verkehr oder überwachen den anders, bevor der aktiv werden kann. Vielleicht auch, weil seine Motivation nicht in das Raster gefallen ist, weil wir vielleicht gut darin sind, mittlerweile islamistische Motive zu erkennen, aber jemand, der sich eigentlich vom Islam losgesagt hat, sogar gegen den Islam unterwegs ist, der AfD nahesteht, aber trotzdem einen arabischen Nachnamen hat, irgendwie passt das alles nicht zusammen. Und deswegen, da kann man besser werden, da muss man besser werden, weil wir doch nicht akzeptieren können, dass Menschen ihr Leben verlieren oder Menschen ihre Angehörigen verlieren, weil die Behörden nicht vernünftig zusammenarbeiten.
Ich finde, ein Punkt des letzten Jahres, wo das so, und darum geht es ja auch in diesem Podcast, es geht immer auch um politische Weltbilder, ne, und Menschenbilder, wo so die unterschiedlichen Haltungen der verschiedenen Parteien ganz gut sichtbar geworden sind, ist dieses Sicherheitspaket, das man ja als Reaktion auf diesen Terrorangriff in Solingen geschnürt hat, sage ich mal. Und dieses, für alle, die das nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, dieses Sicherheitspaket, das hat Veränderungen an zwei Enden vorgeschlagen oder Verschärfungen, ne? Einmal beim Asyl- und Aufenthaltsrecht und Waffenrecht. Und das ist so vom Bundestag beschlossen worden und das ist aber nur in Teilen vom Bundesrat beschlossen worden. Und der Teil, der nicht beschlossen wurde, der geht genau auf diese Erweiterung der Ermittlungsbefugnisse der Sicherheitsbehörden. Das ist ganz interessant. Da ging es zum Beispiel um den Abgleich biometrischer Daten im Internet. Das heißt doch, jetzt ganz blöd erklärt, wenn ich da ein Foto hochlade von einer Person, dass ich mit einer Suchmaschine, mit einer privaten Suchmaschine ausgespielt kriege, wo dieses Gesicht noch überall auftaucht. Also quasi eine Google-Bildersuche rückwärts, ja. Die Union hat diesem Teil des Gesetzes nicht zugestimmt oder diesem Teil des Pakets nicht zugestimmt, weil die gesagt haben, das geht ihnen nicht weit genug. Also Union, Law and Order, ne, das ist so das, wie sich die Union ja auch gerade krass positioniert. Die SPD und Grüne haben einen Brief geschrieben zum größeren Paket und haben gesagt, die Menschenrechte werden hier irgendwie verletzt. Grüne und FDP sind sich wiederum bei diesem Freiheitsgedanken total einig und haben gesagt, hier biometrische Daten und Abgleich und das verletzt im Prinzip die Freiheit von Bürgern und Bürgerinnen, wenn wir da zu weit gehen. Jetzt bleibt aber für mich gerade trotzdem die Frage, weil das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ich check das alles, aber ich kann mir jetzt trotzdem nicht vorstellen, was sich mit den Grünen in der absoluten Mehrheit in diesem Bereich wirklich verändern würde, ganz konkret.
Also ich möchte einmal zur Union sagen, dass ich nicht, also dieses ganze Spiel um das Sicherheitspaket nicht nachvollziehbar finde. Weil wenn man die ganze Zeit sagt, das ist auch unser Markenkern und wir sind da super hinterher und so weiter. Und dann macht man an entscheidenden Punkten aber nicht mit, weil man irgendwie sagt, nee, das reicht uns alles nicht aus. Ja, gut, das mag sein, das ist vielleicht das Wesen von Politik, dass man manchmal Dingen zustimmt, die vielleicht erstmal nur 3 von 5 Schritten beinhalten. Und mein Eindruck ist, dass das an vielen Stellen sehr parteitaktisch getrieben war. Hauptsache, die Ampel kriegt ihr Gesetz nicht durch. So. Und man muss auch sagen, an manchen Stellen haben wir ja noch viele weitere Vorschläge gemacht, die bisher nicht umgesetzt werden konnten. Teilweise in der Koalition nicht, aber teilweise auch mit der Opposition nicht, die man im Bundesrat braucht. Nämlich beispielsweise eben die Nachrichtendienste anders aufzustellen, das Polizeigesetz zu reformieren, dafür zu sorgen, dass der Informationsaustausch oder der, also eigentlich bräuchte man sozusagen einen neuen föderalen Ansatz. Ja, Innenpolitik ist zu großen Teilen Sachen der Länder. Trotzdem wird vom Bund etwas erwartet, der hat aber teilweise relativ wenig Kompetenzen. Das müsste man noch anders angehen. Und jetzt ist ja das Verrückte, wie kann es denn sein, dass wir an vielen Stellen feststellen, dass es Sicherheitsmängel gibt? In 16 Ländern sind entweder CDU, CSU oder in manchen Teilen die SPD seit Jahrzehnten für die Innenpolitik zuständig. Genau wie im Bund, wo seit Jahrzehnten CDU, CSU und SPD die Minister stellen. Und dann erzählen die, die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko. Also das passt doch per se schon nicht zusammen. Und jetzt nach vorne gerichtet, was würde sich mit uns ändern? Unser Ansatz ist, Maßnahmen zu ergreifen und umzusetzen, die erstens wirksam und zweitens verhältnismäßig sind. Und das ist immer das, was beides passen muss. Und ich glaube, dass wir an manchen Stellen unser Verhältnis zu, also die Abwägung zwischen dem Schutz von Daten und effektiven Befugnissen beispielsweise. Vielleicht muss man da in der Abwägung das Panel etwas stärker in die Befugnisse wandern lassen. Nur muss man ja auch sagen, also wir leben nicht in China und das ist gut so. Also wollen wir demnächst eine Totalüberwachung von öffentlichen Plätzen, von Telekommunikation und so weiter haben? Oder setzen wir darauf, dass es anlassbezogen bei konkreten Verdachtsmomenten oder an bestimmten Schwerpunkten mit einer direkten Beobachtung und einer Nachverfolgungsmöglichkeit auch Überwachungsmaßnahmen geben kann? Und das ist ja der zentrale Konflikt, also Vorratsdatenspeicherung versus das, was wir mit diesem Quick-Freeze-Instrument ja eingebracht haben. Dazu gibt es einen Gesetzentwurf im Bundestag, der könnte beschlossen werden. Vorratsdatenspeicherung sagt, also deswegen ist ja die Sache, also das steckt ja im Namen Vorrat. Erstmal wird alles gesammelt von allen und mal gucken, ob wir es irgendwann mal gebrauchen könnten. Niemand kann das sinnvoll auswerten, es sei denn, wir leben vielleicht irgendwann wirklich in einem Staat, wo wir gar nicht wollen, dass eine solche Form der Überwachungsmöglichkeit besteht. Ist es nicht sinnvoller zu sagen, in dem Moment, wo es einen Verdachtsfall gibt, haben die Ermittlungsbehörden, die Polizei, Staatsanwaltschaften oder die Möglichkeit, dem, weiß nicht, Vodafone oder wenn man so sagen, von dem die Daten nicht löschen, wie es normalerweise passieren würde, kann sein, dass wir die in 2 Monaten nochmal brauchen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir diese Sicherheitsdebatte rationalisiert bekommen. Also weg von, was klingt am härtesten, was klingt am konsequentesten, hin zu, was bringt denn wirklich was?
Das ist, wo ich immer daran denken muss, ist, das war auch kurz nach Solingen, im ZDF drüber berichtet, über diese Messerverbote. Obwohl Nancy Faeser sich dann hingestellt hat und es gab da ein Messerverbot und irgendwie länger als 6 Zentimeter Klinge geht nicht und so, wo ja auch Experten und Expertinnen sagen, das bringt gar nichts, weil natürlich ein Mensch, der jetzt mit einem Messer jemanden abstechen will, sich natürlich nicht von einem Messerverbot einschüchtern lässt, ne? Und das, dann macht man so Schnellschusssachen, die irgendwie nach was klingen. Experten und Expertinnen sagen, aber es wird herzlich wenig bringen. Trotzdem wird ja da irgendwie auf dieses Angstgefühl in der deutschen Gesellschaft, was es ja gibt, ne? Also zeigen ja diese 40% fühlen sich unsicher und so, wird darauf reagiert. Ist dann das Problem, so wie ich Sie verstehe, ist dann das Problem, dass man einfach der Bevölkerung das nicht genau genug erklärt?
Nein,
das was ist sinnvoll ist und was nicht?
Das Problem ist an solchen Maßnahmen, das ist ja am Ende Simulation von Politik.
Hier spricht Felix Banaschak von einer Symbolpolitik und Simulation. Dabei haben die Grünen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene dafür abgestimmt.
Ja, also man sieht, es gibt ein Bedürfnis, dass sich irgendetwas ändert. Man hat keinen Plan oder das, was vielleicht notwendig wäre, findet man aus irgendeinem Grund nicht gut. Und dann sagt man, wir machen aber das und damit zeigen wir jetzt, wir haben das Problem erkannt. Und ich will es nicht zu sehr abschweifen lassen, aber ein Großteil der migrationspolitischen Debatte in diesem Land ist von Maßnahmen geprägt, also von Vorschlägen geprägt, wo jeder, der länger sich damit befasst, weiß, das hat keinen Effekt, aber wir tun so, als hätten wir was gemacht. Und ich glaube, dass das den gegenteiligen Effekt dauerhaft hat. Weil das, was mit dem Verlust von Sicherheitsgefühl einhergeht, ist ja der Verlust von Vertrauen in den Staat. Wenn ich nicht sicher sein kann, dass ich geschützt werde vor Angriffen, vor was auch immer, dann traue ich diesem Staat weniger. Das ist eine Entfremdung. Und wenn ich jetzt merke, die erzählen die ganze Zeit, jetzt machen wir das und wir haben hier noch eine Maßnahme gemacht und da noch eine Maßnahme und die Situation ändert sich trotzdem nicht, warum sollte ich den gleichen Leuten glauben, dass die nächste Maßnahme, die sie vorschlagen, aber wirklich jetzt echt mal was bringen wird? Und deswegen glaube ich, dass an so vielen Stellen, also in der Innen- und Sicherheitspolitik, in der Migrationspolitik und vermutlich an 5 anderen Stellen auch, wir echt aufpassen müssen im Spektrum der demokratischen Mitte, dass wir den Leuten einfach keinen Quatsch erzählen und ihnen vorgaukeln, dass irgendeine symbolpolitische Maßnahme irgendeinen Effekt hat, weil die Leute merken ja, ob das passiert oder nicht. Und deswegen wäre ich da für mehr Ehrlichkeit, für mehr, also Ehrlichkeit im Sinne von erstens, es wird niemals eine absolute Sicherheit geben. Zweitens, wir finden uns nicht damit ab und sagen deswegen einfach, na gut, dann lebt halt mit der Unsicherheit. Sondern drittens, wir gucken uns genau an, welche Maßnahmen, also wir analysieren, warum Dinge nicht gut gelaufen sind. Nehmen daraus Schlüsse mit. Ergreifen Maßnahmen, die was bringen können und machen das sogar bei Dingen, die auf den ersten Blick gar nicht wie Law and Order klingen, aber vielleicht effektiver sind, nämlich zum Beispiel sowas Verrücktes wie Prävention. Also vielleicht ist es ja gut, wenn nicht Islamisten von Pollern, Messerverboten, Videokameras oder was auch immer erst gestoppt werden sollen, sondern wenn Menschen erstmal gar keine Islamisten werden, weil wir gegen Radikalisierung im Netz, bei TikTok, im Islamischen Zentrum in Hamburg und in irgendwelchen Hinterhofmoscheen oder was auch immer effektiv vorgehen. Also vielleicht ist es sinnvoll zu gucken, wie erreicht man junge Leute, die Fluchterfahrungen haben und vielleicht ansprechbar für Hassprediger sind, besser als das bisher gelingt, weil man ihnen eine Chance gibt, in dieser Gesellschaft vernünftig anzukommen. Also diese völlige Unterschätzung der Prävention in der Sicherheitspolitik, weil das irgendwie als soft und irgendwie, ja, Prävention klingt auch irgendwie gut wahrgenommen wird, ist aus meiner Sicht einer ich weiß nicht, ob es der wichtigste Punkt ist, aber also ich würde mir zumindest wünschen, dass wir aus anderen Themen, wo wir merken, dass Prävention eine gute Sache ist, also ja, dass man Menschen vor Suchterkrankungen auch vorher bewahren kann, bevor man hinterher guckt, wie kriegt man die am besten wieder los, dass wir daraus etwas lernen für die Sicherheitsdebatte.
Mhm. Das mal zum Riesenthema Sicherheit. Ne? Ich meine, innere Sicherheit hängt auch mit dem Thema äußere Sicherheit zusammen. So. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Da könnten wir jetzt noch sehr lange drüber sprechen. Ich habe aber noch ein paar Zahlen, die ich gerne einmal kurz mit ihm besprechen würde, so viel Zeit wir noch haben. Wir haben ja jetzt gerade gehört, das Sicherheitsgefühl in Deutschland ist irgendwie rückläufig, ne? Ist Teil dieser ARD-Deutschland-Trendstudie. Und es gibt dabei, und das finde ich spannend, große Unterschiede zwischen Anhängern der Parteien. Ist vielleicht auch so ein bisschen anschließend an das, was Sie am Anfang gesagt haben. Die Grünen schneiden am besten ab. 92% fühlen sie sicher. Bei der FDP sind es nur 70%. Bei der AfD sind es am wenigsten. Warum glauben Sie, ist das so?
Ja, das ist ein bisschen ja die Frage nach Henne und Ei. Also fühlen sich Leute unsicher und sagen, deswegen wähle ich Partei XY? Oder haben sie ein politisches Mindset und informieren sich vielleicht auch hauptsächlich auf den Kanälen der jeweiligen Partei und bekommen deswegen auch eine andere Wahrnehmung der Realität? Weil ich meine, wenn ich jetzt ausschließlich AfD-Accounts folgen würde und Accounts von deren Umfeld, würde ich auch denken, Halleluja, was ist eigentlich los in diesem Land? Ja, also da ist ja gefühlt jede Woche, ja, alle Viertelstunde irgendwo eine schlimme Messerstecherei. Und vermutlich ist es beides. Also, ja, das verstärkt sich vielleicht auch. Und deswegen meine ich ja auch, wenn wir nicht wollen, dass Menschen mit einem angeknacksten Sicherheitsgefühl sich aus der demokratischen Mitte verabschieden, dann sollten wir das ernst nehmen, dass es eine veränderte Lage gibt, dass es auch eine veränderte Bedrohungslage gibt und ihnen ein Angebot machen, durch effektive, wirksame, nachvollziehbare, verhältnismäßige Maßnahmen in der demokratischen Mitte zu bleiben und nicht woanders hinzugehen. Und gleichzeitig, ich meine, ein Teil zumindest des gesunkenen Sicherheitsgefühls baut auch auf Desinformationskampagnen auf. Und wir haben da jetzt relativ wenig drüber gesprochen und das wird wahrscheinlich ein eigenes Thema nochmal füllen.
Ja.
Diese ganze Frage von Radikalisierung im Netz, von Algorithmen, die auch Wahrnehmung verändern, Desinformation, Fake News und so weiter. Das ist auch auch in dem Themenfeld ein Phänomen, das man sich angucken muss.
Wir haben jetzt über zwei Themen sehr in der Tiefe gesprochen. Jetzt fehlt natürlich noch, dass Sie in diese super Box greifen. Die können Sie einmal nach vorne tragen. Da sind jetzt so ein paar Maßnahmen drin. Die können Sie jetzt mal lustig da rausziehen und uns sagen, welche Priorität die in Ihrer Vision von Deutschland mit der Grünen absolut Mehrheit hätten.
Eine Klimaschutzabgabe für SUV-Besitzer.
Ach Mensch.
Einführung einer speziellen Abgabe für SUV-Fahrer, um den übermäßigen CO2-Ausstoß zu kompensieren. Wer sich für spritschluckende Fahrzeuge entscheidet, muss die Umwelt dafür bezahlen. Also, das ist natürlich eine sehr zugespitzte Forderung, bei der sich, wenn ich jetzt sagen würde, das finde ich super, alle freuen, dass sie endlich wieder einen Bild-Zeitungsartikel auf Seite 1 über den doofen Banaschak und die Grünen bringen können.
Genau.
Genau. Deswegen tue ich niemandem den Gefallen. Aber es ergibt natürlich beispielsweise Sinn, sich zu fragen, ob man die Kfz-Steuer stärker als bisher am CO2-Verbrauch orientieren sollte. Also, ja, dass man nicht nur sozusagen die Größe des Motors sich anguckt, sondern ja, was für einer ist das eigentlich? Und wir haben ja aus guten Gründen zum Beispiel gesagt, dass wir Elektroautos auch steuerlich entsprechend fördern. Ich muss persönlich sagen,
wäre dann wie eine Subvention andersrum, in die andere Richtung.
Ja, also ich meine, also es gibt ja, also als wir die Situation hatten, dass dieser alte Umweltbonus zur Elektroautoförderung einfach aus Haushaltsgründen nicht mehr bezahlt werden konnte, gab es ja durchaus die Überlegung, für die wir sehr offen waren und die ich eigentlich für immer noch für richtig halte, grundsätzlich so eine Art Bonus-Malus-System zu machen. Ja. Ja, dass halt im Prinzip die sich jetzt entscheiden, genau solche Autos zu kaufen, vielleicht mitfinanzieren, dass sich andere Leute günstiger das Elektroauto, das kleine Auto, was auch immer kaufen können. Ich will nicht damit irgendeiner politischen Maßnahme vorgehen, aber persönlich, mir ist auch nicht so ganz begreiflich, warum man in Berlin, Köln oder Düsseldorf so fahrende Panzer eigentlich braucht, um die Wocheneinkäufe, die 500 Meter zu transportieren, aber vielleicht fahren auch Leute einfach extrem viel durch unwegbares Gelände auf dem Land.
Vielleicht drehen sie aber auch einfach nicht genug Hip-Hop-Musikvideos in dem Auto. Ja, dass ihnen das jetzt unerklärlich ist. Ich würde sagen, da würden jetzt bestimmt hier einige auf Soundcloud oder so.
Sie haben ja am Anfang gefragt, mal sehen, was mit mir in 10 Jahren ist.
Ja, genau.
Also vielleicht werde ich ja auch noch Hip-Hopper im SUV.
Kann sich ja noch alles ändern. Genau.
Vermutlich nicht.
Vermutlich nicht. Gerne mal eine zweite Maßnahme.
Strafen für egoistisches Verhalten im ÖPNV. Passagiere, die in Zügen einsteigen, bevor andere aussteigen, müssen eine Strafe von 5 Euro.
Die kommen auch aus der Community. Manche aus der Community, manche von uns.
Ich strafe solche Leute mit sehr bösen Blicken und das kann noch viel schlimmer sein als 5 Euro. Vor allem, weil das Problem bei solchen Strafen ist ja auch immer, es trifft Leute härter, die wenig Geld haben und meine Wahrnehmung von sehr, sehr vielen Fahrten im ÖPNV und in ICEs und so weiter sind die rücksichtslosesten Menschen sind meistens die, für die die 5 Euro nicht so tragisch wären.
Okay, also das eher nicht.
Sie bleiben
beim bösen Blick. Okay.
Soll ich nochmal?
Ja, sehr gerne.
Ungemütliche Körperhaltung. Alkohol und Zigarettenverbot bis 25. Nein.
Warum?
Nein, weil ich, weil ich verrückterweise zwar bei den Grünen, aber kein Fan von
Verboten.
Kein Fan von Verboten? Es gibt total sinnvolle Verbote, also Verbote, Leute Platz zu fahren und sowas finde ich super, sollte man weiterhaben. Mhm. Aber warum ab 25? Also ich bin absolut für Jugendschutz und ich finde das zum Beispiel richtig, dass wir die Cannabis-Legalisierung gemacht haben aus Jugendschutzgründen, weil die Hoffnung ja besteht, dass halt der unkontrollierte Verkauf von Leuten, die einem nicht sagen, übrigens, wenn du zu viel kiffst, ist das auch dauerhaft nicht so gut für dich, vielleicht dadurch eingedämmt werden kann. Und ich würde mir wünschen, ehrlicherweise, dass wir mit Alkohol und mit Tabak, da ist es ja teilweise schon der Fall, aber gerade mit Alkohol einen anderen Umgang in der Gesellschaft finden. Also diese Bigotterie, diese Doppelmoral, dass man sagt, also kiffen, nee. Aber Bier trinken gehört hier, ist hier Volkssport und jeder Politiker, der nicht, also ich bin da, jetzt mache ich mich selbst angreifbar.
Das würde jetzt auf dem Gilamos wahrscheinlich nicht so sagen.
Doch, das würde ich da auch sagen, ja, weil also Bier trinken ist nicht. Also Leute sollen Bier trinken, meinetwegen. Ja, es gibt auch alkoholfreies Bier und so weiter. Aber mein Parteifreund Dominik Krause, der Bürgermeister in München ist, hatte, ich weiß nicht, ob das ein riesen Shitstorm war, aber der hatte gesagt, dass Münchner Oktoberfest ist wie hat er das genannt? Also so ein bisschen der größte offene Drogenumschlagplatz der Welt und meinte im Wesentlichen ein Alkohol. Also diese deutsche Kultur zu sagen, besoffen sein, das ist irgendwie also Kulturgut, aber kiffen, das ist irgendwie was ganz Böses, das hat natürlich keine sinnvolle Herleitung so. Aber ich bin an den Stellen nicht für Verbots, so wenig wie ich für ein Cannabis-Verbot bin ich für ein Alkoholverbot. Ich bin dafür, dass wir auch hier
Prävention,
Aufklärung, Jugendschutz und so weiter vorantreiben. Und aber ab 25 fände ich jetzt auch eine etwas willkürliche Regel.
Wir gehen jetzt einfach mal von dem Szenario aus, Sie haben die absolute Mehrheit bekommen. Es ist alles genau so gekommen, wie Sie das jetzt in der letzten Stunde skizziert haben. Welcher Song läuft dann beim Grünen Parteitag, nachdem das alles geschafft ist?
Nachdem das alles geschafft ist, ich hätte eher einen Song für kurz davor.
Mhm, geht auch.
Wann von Rio Reiser. Mhm. Mit den ja sehr berühmt gewordenen Zeilen Wann, wenn ich jetzt, wo, wenn ich hier, wie, wenn ohne Liebe, wer, wenn nicht wir. Und dieses Lied ist ein Lied gegen die Resignation und gegen die manchmal selbst empfundene Ohnmacht und einen Auftrag, die Dinge nicht so hinzunehmen, wie sie sind. Und insofern eine gute Unterstützung auf dem Weg zur absoluten Mehrheit oder generell zu den Erfolgen, die man sich vornimmt.
Felix Banaschak hier bei uns in der absoluten Mehrheit. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für die Ideen und das Gespräch. Und danke an euch, dass ihr zugehört habt. Und wir freuen uns total, wenn ihr uns jetzt noch eine 5-Sterne-Bewertung gebt oder den Podcast vielleicht mal euren Freunden und Freundinnen empfehlt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Gib mir mal die wichtigsten News der Woche.
Das sind zu viele. Kannst du das eingrenzen?
Ja, keine Ahnung, was halt für mich und junge Leute so wichtig ist.
Hier ist der Funk-Podcast.
Hi, hier ist, was die Woche wichtig war.
Wir fassen euch alles zusammen, von Politik bis zu TikTok-Aufregern. Und wir gehen dabei so tief rein, dass ihr wirklich die Hintergründe versteht.
Außerdem sprechen wir mit ExpertInnen, damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt.
Jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.